Hallo und herzlich willkommen zu Folge 53 unseres Podcasts Arbeitsrecht für Arbeitgeber. Heute mit dem Thema Probleme mit der Unterzeichnung von Kündigungen. Moin aus Hamburg.
Dem schließe ich mich uneingeschränkt an. Auch von mir ein ganz herzliches Moin aus Hamburg.
Vielen Dank, dass Sie sich wieder für uns, also für Arbeitsrecht für Arbeitgeber, entschieden haben. Danken möchten wir auch Pascal Mohr, der uns geschrieben hat. Den Podcast habe ich vor einer Woche angefangen, weshalb ich auch auf Sie und Ihren Kollegen gestoßen bin. Ich bin Quereinsteiger im Personalbereich und der Podcast hilft mir sehr, ein besseres Verständnis für die vielfältigen Themen zu erhalten. Danke dafür. Bin gerade bei Folge 10 und freue mich schon sehr auf die weiteren. Ja, wir freuen uns auch über solche freundlichen Worte. Vielen Dank, Herr Mohr. Dann hat uns noch Nima Bakhtiar Bastaki geschrieben. Ich möchte Ihnen ein großes Lob aussprechen. Ich bin großer Fan Ihres Podcasts und höre mir derzeit alle Folgen der Reihe nach an. Ihre Art, die Themen verständlich und sympathisch zu vermitteln, hebt sich deutlich von anderen Angeboten ab. Ja, auch vielen Dank dafür. Und Erika Schulz hat uns noch geschrieben, Ihren Podcast kenne ich bereits und höre ihn jeden Morgen, wenn es ins Büro geht. Ich habe ihn auch schon meinen Kollegen und Kolleginnen empfohlen. Ja, insbesondere darüber freuen wir uns natürlich sehr, dass unser Podcast weiterempfohlen wird. Vielen Dank, Frau Schulz. Starten wir auch schon rein in unser Schwerpunktthema Probleme mit der Unterzeichnung von Kündigung. Sie wissen, dass der Ausspruch einer ordnungsgemäßen Kündigung und alle Probleme, die damit verbunden sind, gehören natürlich mit zu den wichtigsten Fragen im Arbeitsrecht. Das liegt vor allem daran, dass wegen der Unwirksamkeit von Kündigungen erhebliche finanzielle Folgen drohen können. Zu zwei Fragen haben wir schon eine Podcast-Folge gemacht, und zwar zu Problemen bei der Zustellung von Kündigungen. Das war Folge 46 mit einem Interview mit Dr. Susanne Lossmann, Richterin am Arbeitsgericht Hamburg, und Kündigungsfristen im Arbeitsverhältnis, Folge 37. Die Links dazu finden Sie in den Shownotes. Heute beschäftigen wir uns mit dem Text der Kündigung und dem Inhalt des Kündigungsschreibens und natürlich mit der Unterschrift. Wichtig ist hier erstmal 623 BGB. Was steht da drin? Da steht drin, die Beendigung von Arbeitsverhältnissen durch Kündigung oder durch Auflösungsvertrag bedürfen zu ihrer Wirksamkeit der Schriftform, die elektronische Form ist ausgeschlossen. Was bedeutet das jetzt genau? Nein, das bedeutet, die Kündigung muss mit einer Originalunterschrift versehen werden. Mit anderen Worten, Stift auf Papier. In einem Podcast habe ich auch gehört, der Stift kratzt über das Papier. Andere sagen auf Englisch Wet Ink. Ansonsten sagt die Regelung, alle elektronischen Formen sind ausgeschlossen. Also zum Beispiel E-Mail, Fax, elektronische Signatur, auch WhatsApp. Und das Ganze gilt natürlich auch für eine Kündigung durch einen Arbeitnehmer. Dazu mal einen Fall. Landesarbeitsgericht Rheinland-Pfalz, Ende Dezember 22, Link finden Sie natürlich, wie immer. Da haben wir einen Arbeitgeber, der eine Sicherheitsfirma betreibt und der Arbeitnehmer arbeitet seit 2017 dort als Sicherheitsmitarbeiter. Am 7. Januar 21 erschien er nicht zur Arbeit, beim Kunden war er eingesetzt, eigentlich. Am gleichen Tag schickt der Arbeitnehmer dem Geschäftsführer des Arbeitgebers mehrere Nachrichten per WhatsApp. Unter anderem schickte er das Foto einer handschriftlichen Eigenkündigung per WhatsApp. Das Gericht hat selbstverständlich, muss man dazu sagen, festgestellt, dass diese Kündigung unwirksam ist, weil eine Kündigung per WhatsApp eben keine Schriftform ist und außerdem die elektronische Form, wie eben ja schon gesagt, ausgeschlossen ist. Wichtig ist an dieser Stelle noch zu sagen, dass dem Arbeitnehmer das Original der unterschriebenen Kündigung zugehen muss. Es reicht also nicht aus, die Kündigung mit einer Originalunterschrift zu versehen und dann dem Arbeitnehmer nur eine Kopie dieser Originalkündigung zu übergeben. Eben habe ich gesagt, 623 regelt, dass die elektronische Form ausgeschlossen ist bei der Kündigung. So ganz stimmt das seit 17. Juli letzten Jahres nicht mehr. An diesem Tag trat eine neue Regelung, und zwar im § 46 Buchstabe H Arbeitsgerichtsgesetz in Kraft. Die Neuregelung lässt vor dem Arbeitsgericht den Ausspruch einer Kündigung auch in elektronischer Form zu. Allerdings muss man wissen, dass hier eine ganze Reihe von Voraussetzungen eingehalten werden müssen. Zunächst einmal, das ist ja schon fast logisch, braucht man zwischen Arbeitgeber und Arbeitnehmer ein Verfahren vor dem Arbeitsgericht. Und der typische Fall, den die Gesetzgebung hier vor Augen hatte, war, dass es bereits ein Kündigungsschutzverfahren gibt. Tatsächlich kann das aber auch ein anderes Verfahren sein, zum Beispiel ein Zahlungsklageverfahren. Und jetzt der Arbeitgeber nochmal kündigen will. zum Beispiel weil sich neue Kündigungsgründe ergeben haben. In einem solchen Fall kann der Anwalt des Arbeitgebers elektronisch, und zwar so, wie er sowieso mit dem Arbeitsgericht kommuniziert, das nennt man BEA, besonderes elektronisches Anwaltspostfach, also auf diesem Wege kann er eine formwirksame neue Kündigung aussprechen. Zusätzlich, das regelt auch § 46h Arbeitsgerichtsgesetz, darf die Kündigung nicht im Schriftsatz versteckt sein, sondern sie muss klar erkennbar sein. Und dann muss der Schriftsatz noch der richtigen Person zugestellt werden. Die richtige Person ist bei einer Kündigung grundsätzlich der Arbeitnehmende. Wenn der Rechtsanwalt des Arbeitnehmenden aber mitgeteilt hat, dass er auch zur Entgegennahme von Kündigungen bevollmächtigt ist, dann reicht auch, dass das elektronische Schreiben dem Rechtsanwalt zugeht. Zusätzlich muss der Arbeitnehmende auch noch wissen, dass ihr Rechtsanwalt berechtigt ist, Kündigungen auszusprechen, zum Beispiel durch Vorlage einer Vollmacht. Also, was kann man insgesamt sagen? Die Neuregelung ist ein kleiner Schritt hin zur Möglichkeit, elektronisch kündigen zu können. Allerdings ist eine solche Kündigung nur als zweite oder dritte Kündigung und auch nur dann möglich, wenn die vielen oben genannten Voraussetzungen eingehalten werden. Zurzeit, das muss man deutlich sagen, ist es daher wohl sinnvoller und vor allen Dingen sicherer, stets eine analoge Originalkündigung mit Originalunterschrift dem Arbeitnehmer zuzustellen. Zum Thema Kündigung und Kopie kann ich Ihnen noch einen Fall schildern, den ich selber erlebt habe. In dem Fall dachte der Arbeitgeber, er geht mal auf Nummer sicher und beauftragte einen Gerichtsvollzieher, eine Kündigung dem Arbeitnehmer zuzustellen. Dafür hatte der Arbeitgeber dem Gerichtsvollzieher die Originalkündigung mit Originalunterschrift übergeben und noch zusätzlich eine Kopie der Kündigung. Und auf der Kopie sollte der Gerichtsvollzieher den Zugang der Originalkündigung bestätigen. Sie ahnen es vielleicht schon, der Gerichtsvollzieher stellte dem Arbeitnehmer die Kopie zu und bestätigte dem Arbeitgeber auf dem Original den Zugang. Kann man nur sagen, extrem dumm gelaufen. Nicht nur wegen solcher Fälle raten wir unseren Mandanten immer Kündigung entweder persönlich in der Firma oder, wenn das nicht möglich ist, durch einen Boten aus der Firma dem Arbeitnehmer an seiner Wohnadresse zuzustellen. Der Vorteil ist, dass Sie bei einem Boten aus der Firma genau anordnen können, was der Bote tun soll, damit Sie nachher auch sicher beweisen können, dass der Arbeitnehmer die Kündigung bekommen hat. Und dann noch ein letzter Punkt an dieser Stelle. Wahrscheinlich wissen Sie, dass der Arbeitnehmende innerhalb von 3 Wochen vor dem Arbeitsgericht Kündigungsschutzklage erheben muss, wenn er eine Kündigung bekommen hat und dagegen vorgehen will. Das ergibt sich aus § 4 Kündigungsschutzgesetz. Wird die Frist vom Arbeitnehmenden nicht eingehalten, dann wird die Kündigung wirksam, auch wenn es vielleicht gar keinen Kündigungsgrund gab. Diese Klagefrist von 3 Wochen, die gilt aber dann nicht, wenn die Kündigung nicht schriftlich ausgesprochen wurde. In diesem Fall kann also der Arbeitnehmer auch noch später als 3 Wochen nach Zugang der Kündigung klagen. Kann sich jetzt der Arbeitnehmer also endlos Zeit lassen? Kurz gesagt, nein. Auch hierzu habe ich Ihnen noch eine Entscheidung mitgebracht, und zwar vom Landesarbeitsgericht Berlin-Brandenburg. Was war passiert? Der Arbeitnehmende war seit 19. August 2009 beim Arbeitgeber als Bauhelfer beschäftigt und ab dem 9. September 2009 war er arbeitsunfähig erkrankt. Der Arbeitnehmer behauptete nun, er sei am 16. September 2009 wieder zur Arbeit erschienen und wurde vom Arbeitgeber mündlich gekündigt. Er habe dann mehrfach aber erfolglos den Arbeitgeber zur Rücknahme der Kündigung aufgefordert. Am 14. April 2010, also circa 7 Monate nach der angeblichen Kündigung, hat der Arbeitnehmer beim Arbeitsgericht Berlin Klage erhoben und sich unter anderem gegen die Kündigung gewehrt. Das Arbeitsgericht Berlin hat die Klage abgewiesen. Der Arbeitnehmer wollte sich damit aber nicht zufrieden geben und legte die Sache dem Landesarbeitsgericht Berlin-Brandenburg vor. Das Landesarbeitsgericht hat nun gesagt, die Klage gegen die Kündigung hat keine Aussicht auf Erfolg. Das Recht zur Klage, sagt das Landesarbeitsgericht, sei verwirkt. Und zwar schreibt es hier wörtlich, ein Recht ist verwirkt, wenn der Berechtigte, also hier der Arbeitnehmer, es längere Zeit hindurch nicht geltend gemacht hat, hier circa 7 Monate, und der Verpflichtete, also der Arbeitgeber, sich nach dem gesamten Verhalten des Berechtigten darauf einrichten durfte, dass dieser das Recht, gemeint ist das Recht gegen die Kündigung zu klagen, auch in Zukunft nicht geltend machen werde. Der Arbeitnehmer hatte mit der Klageerhebung am 14. April 2010 zu viel Zeit verstreichen lassen, sagt das Landesarbeitsgericht, fast 7 Monate gewartet. Und der Arbeitgeber durfte damit rechnen, dass die Klage in einer angemessenen Frist erhoben würde. Und selbst wenn man die 3-Wochen-Frist abzieht, hat der Arbeitnehmer noch über 6 Monate gewartet, bevor er geklagt hat. Ja, das also erstmal zur Schriftform der Kündigung, den Folgen, wenn die Form nicht eingehalten wird.
Und das Thema Schriftform wollen wir auch noch ein bisschen vertiefen und uns mit dem Begriffspaar Unterschrift bzw. Paraffe beschäftigen. Wir haben ja eben schon gelernt, dass das Schriftformerfordernis aus § 623 BGB folgt. 623 BGB ist jedoch immer in Zusammenhang mit § 126 BGB zu lesen. In § 126 Absatz 1 BGB ist Folgendes geregelt. Ist durch Gesetz schriftliche Form vorgeschrieben, so muss die Urkunde von dem Aussteller eigenhändig durch Namensunterschrift oder mittels notariell beglaubigten Handzeichens unterzeichnet werden. Wir schauen uns jetzt erstmal die erste Variante an. Was zeichnet denn eine Namensunterschrift in diesem Sinne aus? Oder etwas allgemeiner gefragt, wann ist eine Unterschrift eine Unterschrift? Allgemein wird man da sagen können, nicht jedes Gekritzel ist eine Unterschrift im Sinne des Gesetzes. Und da haben wir dann auch gleich mal ein schönes Beispiel aus der Rechtsprechung, das dann auch anschaulich wiederum belegt, dass vor Gericht dann auch über einzelne Buchstaben gestritten werden kann. Das zeigt nämlich eine aktuelle Entscheidung des Landesarbeitsgerichts Mecklenburg-Vorpommern aus dem Jahre 2022. Die Fundstelle dazu finden Sie wie immer in den Shownotes. Zunächst geht es auch in diesem Urteil um die gesetzlichen Vorgaben an die Unterschrift. Die Kündigung muss, wie gesagt, eigenhändig durch Namensunterschrift unterzeichnet sein. Der Kündigung muss aufgrund der Unterschrift also zu entnehmen sein, wer die Person des Ausstellers ist, die sogenannte Zuordnungsfunktion. Dies erfordert grundsätzlich die Unterschrift mit dem Nachnamen, wobei die Beifügung eines Vornamens auch bei einem häufig vorkommenden Nachnamen nicht notwendig ist. Von der Unterschrift zu unterscheiden ist die sogenannte Paraffe, die in § 126 Absatz 1 BGB auch als Handzeichen bezeichnet wird. Bei einer Paraffe handelt es sich um die bewusste und gewollte Abkürzung eines Nachnamens auf wenige Zeichen, insbesondere auf die Initialen. Auch wenn Paraffen in der Praxis häufig anzutreffen sind, handelt es sich dabei eben nicht um eine formgültige Unterschrift im Sinne des 126 Absatz 1 Alternative 1. Zur Entscheidung des LAG Mecklenburg-Vorpommern. Was war passiert? Dort hatte eine Klägerin Kündigungsschutzklage erhoben und unter anderem darauf gestützt, dass die Unterschrift unter dem Kündigungsschreiben seitens des Arbeitgebers unleserlich sei und sich die Identität des Ausstellers hieraus nicht ableiten lasse. Hiermit hatte die klagende Arbeitnehmerin keinen Erfolg. Das Landesarbeitsgericht Mecklenburg-Vorpommern hat betont, dass die Unterschrift nicht vollständig lesbar sein müsse. Es genüge vielmehr ein Schriftzug, der individuelle und charakteristische Merkmale aufweist, die eine Nachahmung erschweren. Der Aussteller muss nur identifizierbar sein. Dafür reiche es aber aus, dass jemand, der den Namen des Unterzeichnenden und dessen sonstige Unterschriften kennt, den Namen aus dem Schriftbild herauslesen kann. Das Landesarbeitsgericht zitiert hierbei die ständige Rechtsprechung des Bundesarbeitsgerichtes. Und das Bundesarbeitsgericht hat zu diesem Thema in der Sache sehr schön formuliert, der Schriftzug muss sich als Wiedergabe eines Namens darstellen und die Absicht einer vollen Unterschriftsleistung erkennen lassen, selbst wenn er flüchtig niedergelegt und von einem starken Abschleifungsprozess gekennzeichnet ist. Eine wunderschöne Wortschöpfung, Abschleifungsprozess. Diese Anforderungen seien hier durch die Unterschrift unter der Kündigung gewahrt. Schon in der ersten Instanz hatte das Arbeitsgericht ein großes E für den Vornamen erkennen können. In der darauffolgenden Linie ein weiteres kleines E und am Schluss ein kleines R. Das Landesarbeitsgericht entzifferte dann in zweiter Instanz zusätzlich sogar ein großes B im Nachnamen. Und dies sei zur Identifikation der Ausstellerin vollkommen ausreichend gewesen. Hierzu auch ein kleiner Praxistipp gleich. Auch wenn hier das Landesarbeitsgericht Mecklenburg-Vorpommern einen doch relativ großzügigen Maßstab bei der Formwirksamkeit von Unterschriften anlegt, sollten Sie als Arbeitgeber bei einer Kündigung keine unnötigen Risiken eingehen. Wenn Sie ein Kündigungsschreiben unterschreiben, dann sollte der diesbezügliche Schriftzug möglichst lang sein und einzelne Buchstaben erkennen lassen, damit erkennbar ist, dass Sie als Unterzeichner mit vollem Namen und nicht mit einer Abkürzung unterschreiben wollten. Idealerweise sollte der Name, zumindest teilweise, auch lesbar sein. In diesem Beispiel ist es für den Arbeitgeber also nochmal gut ausgegangen. Ein wiederum sehr anschauliches Beispiel aus der Praxis, wo es für den dortigen Arbeitgeber eben nicht mehr gut gegangen ist, bietet ein Urteil des Landesarbeitsgerichts Hamm, ebenfalls aus dem Jahr 2022. Dort heißt es bereits im zweiten Leitsatz, der der Entscheidung vorangestellt ist: Das auf einer Kündigungserklärung befindliche Schriftzeichen stellt dann keine Unterschrift dar, wenn es lediglich aus einer nahezu senkrecht verlaufenden Linie und einem kurzen wellenförmigen Auslauf besteht. Dieses Schriftzeichen kann allenfalls als ein einzelner Buchstabe, hier ein großes L, gedeutet werden. Nach seinem äußeren Erscheinungsbild stellt es sich folglich nicht als Wiedergabe eines Namens, sondern als Handzeichen, das heißt als eine bewusste und gewollte Namensabkürzung dar. Ja, da stellt sich natürlich die Frage, wie geht ein Gericht hierbei in der Praxis konkret vor? Was prüft das Gericht da? Und dazu gibt es dann hier sehr anschauliche Hinweise in den Entscheidungsgründen dieser Entscheidung. Dort heißt es dann nämlich: Dabei ist auch zu berücksichtigen, dass der Nachname von Frau F. aus 12 Buchstaben besteht und das Schriftzeichen eine Länge von lediglich 1 bis 1,5 Zentimetern aufweist. Selbst bei Anlegung eines großzügigen Maßstabs ist daher nach dem äußeren Erscheinungsbild die Absicht einer vollen Unterschriftsleistung nicht ansatzweise erkennbar. Dies bestätigt ein Vergleich mit anderen von Frau F. unterzeichneten Dokumenten. Auf einem Dokument, mit dem Frau F. und Dr. D. der Personalleitung der Beklagten C. eine Handlungsvollmacht erteilten, hat Frau F. mit Vor- und Nachnamen unterzeichnet. Der Nachname besteht aus einem 3 bis 3,5 Zentimeter langen Schriftgebilde, welches mehrere Buchstaben erkennen lässt und zudem mehrere Auf- und Abschwünge enthält, um die Buchstaben des Nachnamens abzubilden. Ja, mit anderen Worten zusammengefasst, Gerichte stellen hier teilweise ganz einfach auf ihre eigene Unterschrift, die in anderen Dokumenten enthalten ist, ab und vergleichen. Gewöhnen Sie sich also an, in jeder Situation gleich oder zumindest ähnlich und bestenfalls zumindest teilweise leserlich zu unterschreiben. Und berücksichtigen Sie hierbei die eben gerade angesprochenen Eckpunkte der Rechtsprechung.
Ja, zur Schriftform der Kündigung haben Sie jetzt ja schon einiges gehört. Jetzt werfen wir mal einen Blick darauf, was sonst noch so in der Kündigung stehen muss. Wichtig ist, dass aus der Kündigung klar ersichtlich ist, dass das Arbeitsverhältnis durch diese Kündigung enden soll. Insbesondere dürfen in die Kündigung keine Bedingungen aufgenommen werden. Solche Bedingungen können zu Unwirksamkeit der Kündigung führen. Ja, stellt sich die nächste Frage: Müssen Sie in der Kündigung einen Kündigungsgrund nennen? Und da kann man sagen, grundsätzlich nein. Eine Kündigung wird nicht dadurch unwirksam, weil in der Kündigung kein Grund genannt wird. Im Zweifel sollten Sie zusammen mit Ihrem Anwalt überlegen, ob es taktisch sinnvoll sein kann, den Grund in den Kündigungstext reinzuschreiben. Aber Achtung, es gibt von diesem Grundsatz Ausnahmen. Bei der Kündigung von Auszubildenden, bei der Kündigung von Schwangeren muss der Kündigungsgrund in der Kündigung genannt werden. Wird er nicht genannt, ist die Kündigung unwirksam. Und es reicht in diesen Situationen auch nicht aus, den Kündigungsgrund nur stichwortartig zu benennen, zum Beispiel mehrfache Unpünktlichkeit. Der Grund muss so genau in der Kündigung erklärt werden, dass verständlich ist, auf welches Geschehen die Kündigung gestützt werden soll. Bei Kündigung wegen Unpünktlichkeit müssten also genau die Tage benannt werden, an denen der Azubi zu spät kam, auch die Zeitpunkte, zu denen er zur Arbeit kam und wann er hätte da sein müssen. Dann ist noch wichtig, dass die Kündigung mit der richtigen Kündigungsfrist ausgesprochen wird oder zumindest so formuliert wird, dass das Arbeitsgericht davon ausgehen darf, Sie wollten mit der richtigen Kündigungsfrist kündigen. Warum ist das so wichtig? Wenn Sie mit der falschen Kündigungsfrist kündigen und das Arbeitsgericht nicht die Möglichkeit hat zu erkennen, dass Sie die richtige Frist meinten und nur falsch gerechnet haben, dann ist die Kündigung unwirksam. Also unwirksam alleine wegen der falschen Kündigungsfrist. Ja, und wie können Sie das vermeiden? Na, Sie formulieren bei einer fristgemäßen Kündigung zum Beispiel so: Hiermit kündigen wir das Arbeitsverhältnis ordentlich und fristgerecht. Das ist nach unserer Berechnung zum, dann kommt das Datum, hilfsweise zum nächstmöglichen Termin. Wenn Sie so eine Formulierung nutzen, kann an dieser Stelle nichts schiefgehen. Eine Menge schiefgehen kann allerdings, wenn die falsche Person die Kündigung unterschreibt, und damit wollen wir dann weitermachen.
Genau, und da wenden wir uns zunächst dem Paragraphen 174 BGB und der Problematik einer nicht vorgelegten Vollmacht zu. Paragraph 174 BGB ist in den Händen von Arbeitnehmervertretern ein relativ scharfes Schwert. Deswegen können wir grundsätzlich nur dazu raten, diese Norm bzw. die Voraussetzungen, wie es nicht zu Problemen mit dieser Norm kommt, sehr ernst zu nehmen. Zum Inhalt dieser Vorschrift. Der Text des Paragraph 174 BGB lautet: Ein einseitiges Rechtsgeschäft, das ein Bevollmächtigter einem anderen gegenüber vornimmt, ist unwirksam, wenn der Bevollmächtigte eine Vollmachtsurkunde nicht vorlegt und der andere das Rechtsgeschäft aus diesem Grunde unverzüglich zurückweist. Die Zurückweisung ist ausgeschlossen, wenn der Vollmachtgeber den anderen von der Bevollmächtigung in Kenntnis gesetzt hatte. Schon mal vorab kurz zur Klarstellung. Die Unwirksamkeit einer Kündigung wegen Paragraph 174, die setzt also immer zwei Komponenten voraus. Zunächst einmal, dass eine Vollmachtsurkunde nicht vorgelegt worden ist und dass der andere, also in diesem Zusammenhang der Arbeitnehmer, das Rechtsgeschäft aus diesem Grunde, also wegen der Nichtvorlage einer Vollmachtsurkunde, unverzüglich zurückgewiesen hat. Hintergrund der Regelung des Paragraphen 174 BGB ist, dass bei einseitigen Rechtsgeschäften, wie insbesondere hier der Kündigung, klare Verhältnisse geschaffen werden sollen. Der Erklärungsempfänger, also der Arbeitnehmer, ist zur Zurückweisung der Kündigung berechtigt, wenn er keine Gewissheit darüber hat, dass der Erklärende tatsächlich bevollmächtigt ist und sich der Arbeitgeber dessen Erklärung deshalb zurechnen lassen muss. Der Empfänger einer einseitigen Willenserklärung soll nicht nachforschen müssen, welche Stellung der Erklärende hat und ob damit das Recht zur Kündigung verbunden ist oder üblicherweise verbunden zu sein pflegt. Er soll vor der Ungewissheit geschützt werden, ob eine bestimmte Person bevollmächtigt ist, das Rechtsgeschäft vorzunehmen. Daraus folgen diverse Fragen für die Praxis. Wer muss denn wann eine Vollmacht vorlegen? Was sind das eigentlich für Fallkonstellationen? In welchen Fällen ist dann unter dem Strich Paragraph 174 BGB ein Problem bzw. kein Problem? Grundsätzlich sind zum Beispiel Inhaber einer Einzelfirma oder gesetzliche Vertreter einer juristischen Person, zum Beispiel Geschäftsführer einer GmbH, Komplementäre einer KG, Vorstände der AG, berechtigt, Kündigungen ohne Vorlage einer Vollmachtsurkunde zu erklären. Andere Personen können hingegen bevollmächtigt werden, müssen dann allerdings ihre Vollmacht im Original der Kündigung beilegen. Klassisches Beispiel wären Personalreferenten oder Mitarbeiter der Personalabteilung. Wichtig in diesem Zusammenhang, ein Nachreichen einer Vollmacht reicht nicht aus. Die Originalvollmacht muss der Kündigung bzw. dem Kündigungsschreiben beigefügt sein. Auch reicht es nicht aus, eine Kopie der Vollmacht beizufügen. Es muss eine Originalvollmacht sein. In diesem Zusammenhang weisen wir noch auf eine spezielle Konstellation hin. Falls ein Arbeitnehmer eine Zurückweisung ihrer Kündigung aussprechen sollte und sich hierbei durch einen Rechtsanwalt vertreten lassen sollte, dann gilt das natürlich auch für die Erklärung der Zurückweisung durch diesen Rechtsanwalt. Auch der Rechtsanwalt muss bei dieser einseitigen Erklärung der Zurückweisung höchst selbst eine Vollmachturkunde vorlegen. Ansonsten könnten Sie als Arbeitgeber die Zurückweisung wegen fehlender Vollmachtsvorlage zurückweisen. Neben dem Zugang der Kündigung muss von Ihnen als Arbeitgeber im Rahmen eines Kündigungsschutzprozesses, also auch der Zugang der Originalvollmacht beim Arbeitnehmer, vor Gericht dargelegt und gegebenenfalls bewiesen werden. Jedenfalls immer dann, wenn die Kündigung unverzüglich nach Zugang des Kündigungsschreibens vom Arbeitnehmer wegen fehlender Vollmachtsvorlage zurückgewiesen worden ist. Wann ist denn eine Kündigung unverzüglich zurückgewiesen worden? Ja, unverzüglich im Sinne des Paragraphen 174 BGB meint nach der Rechtsprechung regelmäßig einen Zeitraum von nicht mehr als 7 Tagen. Wenn Sie also innerhalb eines Zeitraums von mehr als 7 Tagen nach Zugang des Kündigungsschreibens beim Arbeitnehmer eine solche Zurückweisung nicht erhalten haben, beziehungsweise der Arbeitnehmer eine solche Zurückweisung nicht erklärt hat, dann können Sie regelmäßig davon ausgehen, dass eine Unwirksamkeit gemäß 174 BGB ausgeschlossen ist. Unter dem Strich muss man festhalten, Problematisch wird das Thema fehlende Vollmacht bzw. Nichtvorlage einer Vollmacht immer dann, wenn der Arbeitnehmer die Kündigung wegen fehlender Vollmachtsvorlage unverzüglich zurückgewiesen hat. Als vorsichtiger Arbeitgeber sollten Sie also vor Ausspruch einer jeden Kündigung prüfen, ob eine Vollmacht im Original dem Kündigungsschreiben beigelegt werden muss oder nicht. Wenn die Kündigung wegen fehlender Vollmachtsvorlage zurückgewiesen wird, da haben wir nur zwei Tipps für Sie. Wenn Sie Zweifel haben, ob eine solche Vollmacht hätte beigefügt werden müssen und ob möglicherweise die Zurückweisung berechtigt sein könnte, so sprechen Sie auf jeden Fall vorsorglich eine weitere Kündigung aus. Man kann in diesem Zusammenhang ganz platt sagen, nachkündigen ist aus Arbeitgebersicht absolut sinnvoll. Bitte keine falsche Eitelkeit an den Tag legen. Das heißt nicht, dass Sie damit automatisch erklären, dass Ihre erste Kündigung unwirksam ist. Selbstverständlich können Sie hier auch argumentieren, dass es bei der ersten Kündigung keiner Vollmacht bedurfte. Aber Netz und doppelter Boden ist aus Arbeitgebersicht immer dringend zu empfehlen. Welche Ausnahmen gibt es von dieser Verpflichtung, eine Originalvollmacht vorzulegen? Ausnahmen von der Pflicht zur Vorlage der Originalvollmacht, die macht das Gesetz, wenn der Arbeitnehmer von der Bevollmächtigung des Unterzeichners der Kündigung vorab in Kenntnis gesetzt worden ist. Zum Beispiel über einen Aushang über das schwarze Brett oder über das Intranet oder auch über den Arbeitsvertrag. Zum Beispiel kann dort ein Hinweis enthalten sein, wo der Arbeitnehmer jeweils Informationen zu kündigungsberechtigten Personen im Unternehmen zu finden hat. Eine weitere Ausnahme hat die Rechtsprechung für Personen entwickelt, deren Tätigkeit eine Bevollmächtigung, Kündigungen auszusprechen, typischerweise mit sich bringt. Und da ist die klassische Position der oder die Personalleiterin. Können Sie sich als Arbeitgeber also zurücklehnen, wenn der Personalleiter eine Kündigung unterschrieben hat? Na, nicht immer. Hierzu auch nochmal ein kurzes Fallbeispiel. Also ein Personalleiter unterschreibt eine Kündigung. Der Arbeitnehmer erhält das Kündigungsschreiben auch ganz regulär. Es geht ganz normal zu. Aber der Arbeitnehmer weiß überhaupt nicht, dass der Unterzeichnende Personalleiter ist. Die Rechtsprechung stellt hierzu ganz klar fest, dass die rein interne Übertragung einer solchen Funktion als Personalleiter nicht ausreicht. Erforderlich ist vielmehr, dass sie auch nach außen im Betrieb ersichtlich ist oder eine sonstige Bekanntmachung erfolgt. Der Erklärungsempfänger muss davon in Kenntnis gesetzt werden, dass der Erklärende die Stellung tatsächlich innehat. Und das ist ein Problem, was in der Praxis gar nicht so selten auftritt. Insbesondere in größeren Unternehmen mit weit auseinanderliegenden oder weit verstreuten Betriebsstellen, mit vielen Außendienstlern. Da kann es sehr schnell vorkommen, dass Mitarbeiter im Außendienst oder in weit entfernten Betriebsteilen und Betriebsstellen überhaupt nicht wissen, wer in der Zentrale als Personalleiter gerade eingesetzt ist. Das sollten Sie nicht unterschätzen. Ich kann da in diesem Fall auch nur von einem Fall aus meiner Praxis berichten. Dort ging es um einen Fall, wo einem sehr, sehr langjährigen Mitarbeiter eines Unternehmens außerordentlich fristlos gekündigt werden sollte, weil er, nachdem er bereits wegen eines bestimmten Fehlverhaltens mehrere einschlägige und auch wirksame Abmahnungen erhalten hatte, aufgrund einer erneuten erheblichen Pflichtverletzung eine eben solche fristlose Kündigung ausgesprochen werden sollte. Und eine solche fristlose Kündigung wurde dann auch ausgesprochen und scheiterte am Ende daran, dass eine Personalleiterin unterzeichnet hatte, die der Arbeitnehmer schlichtweg nicht kannte und schlichtweg nicht wusste, dass diese Person Personalleiterin bei seinem Arbeitgeber, einem größeren Unternehmen, war. Und über zwei Instanzen haben die Arbeitsgerichte bestätigt, dass diese Kündigung unwirksam ist. Natürlich gab es in diesem Zusammenhang auch ein paar böse Worte für den Arbeitnehmer, den ich in diesem Fall vertreten habe, dass das inhaltlich nicht in Ordnung war, was er gemacht hat und dass die Pflichtverletzungen selbstverständlich erhebliche Pflichtverletzungen bleiben. Die Arbeitsgerichte haben hier jedoch sehr sauber geprüft und die Kündigung jeweils wegen der Zurückweisung, die wir in diesem Zusammenhang ausgesprochen haben, als formal unwirksam scheitern lassen. Es hätte hier eine Information des Arbeitnehmers erfolgen müssen, beziehungsweise hätte hier, und das ist auch unser Ratschlag, den wir am Ende mitgeben können, wenn Zweifel bestehen, ob in Ihrem konkreten Fall ein Ausnahmefall gegeben ist oder nicht, dann können wir nur dringend dazu raten, dann fügen Sie jeder Kündigung eine Originalvollmacht bei. Das mag zwar auf den ersten Blick ein bisschen kompliziert klingen, Sie sparen sich bzw. ersparen sich hier erhebliche Probleme, erhebliche Risiken und erhebliche Diskussionen.
Ja, es gibt noch eine ähnliche Fragestellung wie die, die mein Kollege gerade angesprochen hat, also 174 BGB. Und dieses Thema ist immer noch relativ unbekannt, aber mindestens genauso wichtig wie 174 BGB. Hier geht es um 180 BGB. Und diese Regelung, die lautet auszugsweise wie folgt. Bei einem einseitigen Rechtsgeschäft ist Vertretung ohne Vertretungsmacht unzulässig. Was bedeutet das? Gemeint ist, dass in bestimmten rechtlichen Situationen nur die Personen handeln dürfen, die dazu gesetzlich befugt sind. Noch genauer wird hier unter anderem gesagt, dass Kündigungen nur von den Personen unterschrieben werden dürfen, die im Handelsregister stehen. Dazu will ich einen Fall schildern. In den ersten Jahren meiner Rechtsanwaltstätigkeit habe ich noch hauptsächlich ArbeitnehmerInnen vertreten. Und da kam eine Arbeitnehmerin mit einer fristlosen Kündigung zu mir. Was war passiert? Die Arbeitnehmerin war seit über 15 Jahren in einem Baumarkt als Kassiererin beschäftigt. An einem schönen Tag kam ihr Sohn an ihre Kasse. Er wollte Spielzeug für seine Kinder, also die Enkelkinder meiner Mandantin, kaufen. Und meine Mandantin wollte dann ihrem Sohn etwas Gutes tun und reduzierte den Preis um 50%, was sie natürlich nicht durfte. Der Arbeitgeber war not amused und kündigte das Arbeitsverhältnis im Februar fristlos, höchstweise fristgemäß. Und die Kündigung wurde vom Geschäftsführer unterzeichnet. Auf den ersten Blick war das eine bombensichere Kündigung für den Arbeitgeber. Ich habe dann einen Blick ins Handelsregister getan und festgestellt, dass es insgesamt zwei Geschäftsführer gibt und im Handelsregister stand, dass diese beiden Geschäftsführer nur zusammen zeichnen dürfen. Ich habe die Kündigung dann nach 180 BGB beanstandet. Das ist übrigens genauso wie bei 174 BGB. Man muss das tun und man muss das unverzüglich tun, also innerhalb von einer Woche. Und parallel zu dieser Beanstandung habe ich Kündigungsschutzklage erhoben. Der Arbeitgeber verhielt sich dann aus seiner Sicht leider und aus Sicht meiner Mandantin zum Glück ganz falsch. Was machte er? Er ließ mir über seinen Anwalt ausrichten, dass ich rechtlich total falsch liege und ein Geschäftsführer selbstverständlich alleine eine Kündigung unterzeichnen kann. Im Ergebnis konnten wir uns dann im Gütetermin vor dem Arbeitsgericht nicht einigen und im Kammertermin im September, also über 7 Monate nach Ausspruch der Kündigung, wies das Arbeitsgericht darauf hin, dass die Kündigung wegen meiner Beanstandung nach 180 BGB unwirksam ist. Zwar lag ein Grund für eine fristlose Kündigung vor, der Geschäftsführer durfte die Kündigung nach dem Handelsregister aber nicht alleine unterzeichnen. Die Kündigung war also unwirksam, obwohl es einen Grund für eine fristlose Kündigung gab. Was war die Folge? Es gab zu diesem Zeitpunkt keine formal wirksame Kündigung. Der Arbeitgeber hätte zwar erneut kündigen können, aber die Kündigungsfrist hätte erst ab diesem Zeitpunkt, also erst 7 Monate nach der ersten Kündigung, zu laufen begonnen. Der Arbeitgeber hatte also im Ergebnis 7 Monate verloren. Eine fristlose Kündigung war nicht mehr möglich, weil, das wissen Sie wahrscheinlich, die muss ja innerhalb von 2 Wochen nach Kenntnis vom Kündigungsgrund ausgesprochen werden und diese Frist war schon längst vorbei. Wir haben uns dann auf eine fristgemäße Beendigung mit 6 Monaten Kündigungsfrist geeinigt. Das heißt, es mussten 6 Monate Gehalt nachgezahlt werden. Und zusätzlich wurde die Regelabfindung gezahlt. Das waren nochmal 8 Gehälter. Im Ergebnis eine sehr teure Lehrstunde für den Arbeitgeber. Ja, was hätte auf Arbeitgeberseite besser laufen können? Also am besten wäre es natürlich gewesen, wenn die Kündigung von Anfang an von beiden Geschäftsführern unterschrieben worden wäre. Zumindest hätte der Arbeitgeber aber, als er meine Beanstandung der Kündigung erhielt, eine neue Kündigung aussprechen müssen. So hätte er sich zumindest die Abfindung sparen können. Und ein letzter Punkt. Oft werden wir im Zusammenhang mit dem Ausspruch einer Kündigung gefragt, ob ein Arbeitnehmer die Kündigung unterzeichnen muss, also den Zugang quittieren muss. Ganz einfache Antwort, nein, muss er nicht. Falls sich der Arbeitnehmer also weigert, den Zugang zu quittieren, lassen Sie sich von einem Zeugen bestätigen, dass der Arbeitnehmende die Kündigung bekommen hat. Ein allerletzter Punkt, egal ob die Kündigung im Betrieb übergeben wird oder zum Beispiel durch einen Boten aus der Firma in den Briefkasten des Arbeitnehmers eingeworfen wird, muss der Zeuge nicht nur bestätigen, dass und wann die Kündigung übergeben wurde, beziehungsweise in den Briefkasten des Arbeitnehmers eingeworfen wurde. Wichtig ist, dass der Zeuge die Kündigung vorher auch gesehen hat und genau das schriftlich bestätigt. Ansonsten kann der Zeuge nachher super den Zugang eines verschlossenen Umschlags bestätigen. Wenn der Arbeitnehmer aber sagt, dass in dem Umschlag keine Kündigung war, sieht der Arbeitgeber möglicherweise nicht gut aus. Nicht nur die Models bei Germany's Next Topmodel, sondern auch Sie als Arbeitgeber wollen natürlich immer gut aussehen. Also lassen Sie sich bestätigen, dass der Zeuge die Kündigung gesehen hat, diese eingetütet wurde und am so-und-so-vielten um so-und-so-viel Uhr und dann die Uhrzeit dem Arbeitnehmer übergeben wurde bzw. seinem Briefkasten eingelegt wurde. So sind Sie auf der sicheren Seite. Wir hoffen, auch die heutige Folge hat Ihnen gefallen. Wir freuen uns über super Bewertungen, freuen uns, wenn Sie uns weiterempfehlen. Die nächste Folge, die können Sie am 10. März hören und die hat das Thema die Änderungskündigung, das unbekannte Wesen. Schreiben Sie uns, wenn Sie zu diesem Thema Fragen haben, die wir in der Folge beantworten sollen. Wie immer unsere E-Mail-Adressen in den Shownotes. Ja, vielen Dank dafür, dass Sie auch heute eingeschaltet haben. Machen Sie es gut. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Auch von mir ein herzliches Dankeschön für Ihre Aufmerksamkeit. Wir freuen uns, Sie bald wieder hier in unserem Podcast begrüßen zu können. Tschüss aus Hamburg.